2 Stunden ist uns fast zu wenig, weil die Zeit doch da ist am Vormittag. Jetzt haben wir halt mit 3 Stunden geplant, aber ich weiß, es ist viel Information. Manche fragen auch oft, ja, wie kann man das verarbeiten? Ja, das kann man nicht. Das geht gar nicht. Man, die Dinge, die dich halt besonders ansprechen, hol dir die CD oder wir stellen sie ja dann auch Internet, können sie auch kostenlos dann später runterladen. Und man muss sich halt nochmal anhören oder durch die Notizen gehen, wie immer. Auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter mit unserer Bergpredigt, Kapitel 5. Und eine Einheit müssen wir noch machen, bevor wir in die Ihr habt gehört, ich habe sage euch Passagen kommen, weil es scheint ein Widerspruch zu sein. Und den müssen wir uns noch kurz anschauen, damit dann der Rest Sinn ergibt. Und wie immer möchte ich noch vorher beten. Gott, danke für die Gelegenheit und ihm auch diese Stunde bewusst hinlegen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir ganz bewusst vor dich treten dürfen, immer wieder neu. Und dir anbefehlen dürfen, das, was wir tun, sagen. Und darum beten um Schutz des Heiligen Geistes, damit die Wahrheit unser Herz wirklich erneuern und berühren kann. Herr, ich bete, dass du das wegnimmst, was nicht von dir kommt und das ermutigst, was von dir kommt. Und du uns auch den Geist der Unterscheidung schenkst, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und die Wahrheit zu erkennen, Herr, dazu brauchen wir deine Gnade, das ist uns so bewusst. Schenk uns dies in deiner Güte und Liebe. Amen. Und zwar der Abschnitt vor diesen, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ist Matthäus 5, 17 bis 20. Und das scheint ein Widerspruch zu sein. Und zwar aus dem Grund, wenn ihr zu Vers 21 geht, Matthäus 5, 21, da lesen wir dieses, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird und so weiter. 6-mal hintereinander zitiert Jesus das Alte Testament oder oft ist es direkt oder indirekt ein Zitat vom Alten Testament und dann sagt er, ich aber sage euch da 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 da. Das heißt, Jesus scheint in dieser Passage das Alte Testament aufzulösen oder zu revidieren oder zu ändern. Ihr habt gehört, aber das ist vorbei, ich sage euch. Und jetzt, bevor er das tut, interessanterweise, sagt er etwas ganz anderes. Und das scheint ein Widerspruch. Wir lesen jetzt Matthäus 5, Vers 17. Da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergeht, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein, das ist, kann man sagen, ein Beistrich oder ein Akzentzeichen, wird vergehen vor dem Gesetz, bis alles geschehen ist. Vers 19, wer nun eins dieser geringsten Gebote, er spricht hier vom Alten Testament, auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus sagt hier, glaubt ja nicht, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und die Frage ist jetzt zum einen, was meint Jesus, wenn er von Gesetz und Propheten redet? Und da ist das Gesetz für uns noch gültig? Ich zeige euch gleich das Problem, das wir haben. Zur ersten Frage, was meint Jesus mit Gesetz und Propheten? Natürlich in erster Linie von 1. Mose angefangen bis zu Malachi, das ganze Alte Testament. Ich mache hier nur kurz zu, da zieht es mir zu sehr. Das Alttestament-Gesetz besteht aus, ich habe es nicht gezählt, aber Theologen schreiben das, aus 613 Geboten. Wir haben im Alten Test 613 Gebote. Manche sagen 614, aber ist ziemlich egal. Darin enthalten sind zum einen das moralische Gesetz, das wir als die 10 Gebote kennen. Sollst nicht stehlen, sollst nicht töten, moralische Gesetz. Dann gibt es zweitens das Zivilgesetz oder Sittengesetz im Alten Testament. Das regelt das Zusammenleben unter den Israeliten. Zum Beispiel, wenn dein Stier den Zaun des Nachbarn niederreißt und dann das Kalb vom Nachbarn tötet oder schwängert, was immer. Wer ist dann schuld? Der schwache Zaun oder der starke Stier? Und die Dinge sind geregelt im Alten Testament. Das ist das Sitten- oder Zivilgesetz. Und das dritte war das Zeremoniengesetz. Das ist das priesterliche oder das levitische Gesetz oder auch die Opfergesetze. Und davon haben wir viele. Also insgesamt 613. Diese 613 Gesetze war für die jüdische Nation, und ist es noch, die Norm ihres Lebensstils, ihres Verhaltens. Aber es war ein Problem. Niemals konnten die Israeliten diese Gesetze halten. Das war ihr Problem. Und darum übrigens gibt es im Alten Testament nicht nur die Gebote, die die Moral und das zivile Recht behandeln, sondern es gibt die Opfergesetze. Weil Gott wusste, die können das nicht halten. Darum müssen sie in der Lage sein, ein Opfer zu bringen für die Gesetze, die sie gebrochen haben, um wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen und darin weiterzuleben. So haben wir eben die Moralgesetze, Opfergesetze und so weiter. Nun, für uns Christen ist dieses ein für alle Mal geschehene Opfer, das Gott selbst gegeben hat in Christus am Kreuz. Darum bringen wir keine Opfer mehr im Tempel, weil das Opfer ist ein für alle Mal geschehen auf Golgatha, vor etwa 2000 Jahren, als Gott selbst in Christus sich gegeben hat für unsere Übertretungen, für unsere Sünden. Und das eröffnet jetzt die oft gestellte Frage, wenn das so ist, ist das Alte Testament dann überhaupt noch gültig für uns? Ist es dann nicht aufgelöst? Christus hat es erfüllt, dann kannst du es vergessen. Muss ich mich noch an die 10 Gebote halten oder sind die jetzt überflüssig geworden? Ist das Gesetz gut oder ist das Alttestamentgesetz schlecht? Das sind prinzipielle Fragen. Und das Interessante dabei ist, ich habe es euch aufgeschrieben auf Seite 3 eurer der Übertitel oder Zusammenfassung. Das Neue Testament nennt das Alttestamentgesetz, auch genannt der Alte Bund, einerseits schwach, nutzlos und veraltet. Ich habe euch, glaube ich, ein paar Bibelstellen aufgezählt, Hebräer 7. Das Gesetz ist schwach, nutzlos, es hat nichts zur Vollendung gebracht. Paulus sagt sogar im 2. Korinther Kapitel 3, das Gesetz, damit meint der Alttestamentgesetz, ist ein Dienst zur Verdammnis und des Todes. Und Römer 6, 14 sagt Paulus, ihr seid nicht unter dem Gesetz, ihr seid unter Gnade. Und Christen verwenden diesen Vers und sagen, schau, Alttestament, Gesetz kannst vergessen, wir sind nicht mehr unter Gesetz, wir sind unter Gnade. Andererseits sagt Paulus im 1. Timotheus 1, 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Jetzt ist es doch wieder gut. Und im Römer 3, 31 sagt Paulus, heben wir das Gesetz auf? Nein. Das sei ferne. Wir bestätigen das Gesetz. Jetzt kannst du dich fragen, ja wie jetzt, Paulus? Jetzt mach mal, leg dich fest, so oder so. Und Jesus sagt hier, meint nicht, Matthäus 5, 17, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nun, die Bergpredigt, die Jesus damals hielt, vor den Jüngern und wahrscheinlich auch anderen Leuten, eine Menge Leute, das war ja keine gute Botschaft, das war eine schlechte Botschaft. Wisst ihr warum? Als Jesus kam und sagte, ihr habt gehört, dass im Alten Testament zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Da waren einige Pharisäer, die standen so da und haben gesagt, habe ich gehalten, ich habe niemand getötet, ich bin ein guter Pharisäer. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wer zornig ist mit seinem Bruder, der ist bereits dem Gericht schuldig. Dann haben sie gedacht, das schaut jetzt nicht gut aus. Und dann sind sie ein bisschen zurückgegangen. Hat Jesus gesagt, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Pharisäer steht da und sagt, habe ich gehalten, bin ein treuer Ehemann. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe bereits gebrochen. Das schaut nicht gut aus. Das heißt, wenn du die Bergpredigt hörst, das ist keine gute Botschaft, das ist eine schlechte Botschaft. Wisst ihr, bis jetzt war es so im Alten, ihr habt gehört, bis jetzt durfte man es nicht tun, jetzt durftest du nicht mal mehr dran denken. Ja, das schafft ja keiner. Und seht ihr, darum sagt Jesus, denn die haben geglaubt, Jesus kommt und sagt, bis jetzt hattet ihr 10 moralische Gebote, das war ein bisschen zu schwer für euch, wisst ihr was, ich mache nur noch 3. Das könnt ihr schaffen. Das haben die geglaubt. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Jesus sagt, meint nicht, ich bin gekommen aufzulösen. Ich löse nichts auf. Ich erfülle. Weil die haben gemeint, er löst jetzt auf. Die haben gemeint, statt 613 Gebote gibt es nur noch 31 und statt den 10 moralischen nur noch 3. Dann hätten sie das vielleicht geschafft. Und Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Um das nun zu verstehen, was hat Jesus da getan, das wollen wir in 3 Aspekte jetzt behandeln. Das schaffen wir diese nächste halbe Stunde. Und ich habe euch das auf der Übersicht aufgeschrieben. Wir behandeln jetzt 3 Aspekte vom Gesetz, um zu verstehen, warum Jesus das hier gesagt hat. Nämlich erstens der Zweck oder die Bedeutung des Gesetzes. Warum hat Gott das Gesetz überhaupt gegeben, wenn es nutzlos ist und später mal veraltet und so weiter? Warum hat er das gegeben? Zweitens der Effekt oder die Auswirkung vom Gesetz. Was hat das Gesetz bewirkt und was bewirkt es heute? Und drittens, die Erfüllung vom Gesetz. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Punkt Nummer 1, Zweck oder Bedeutung vom Gesetz. Und übrigens, um es einfacher zu halten, wann immer ich jetzt Gesetz sage, meine ich die 10 Gebote. Also es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, für den Juden ist Altes Testament Gesetz, das ganze der Alte Testament. Übrigens, für den Juden gibt es kein Altes Testament. Das ist das Testament und das ist das Gesetz. Dann gäbe es die 613 Gesetze und dann, wir beschränken uns jetzt auf die 10, das vereinfacht die Erklärungen. Aber nur damit ihr wisst, das ist nicht immer korrekt theologisch. Auf jeden Fall, warum gibt Gott ein Gesetz, das so anspruchsvoll ist, dass kein Mensch halten kann? Wenn du Pädagoge bist oder selbst ich hier und meine Mitarbeiter, wir müssen ja auch Regeln machen. In 2 Wochen beginnt die Bibelschule, wir haben 77 Bibelschüler, da sind viele junge Leute dabei und die machen auch viel Blödsinn. So wie junge Leute halt machen, das ist auch recht so, die sollen ja auch ein bisschen Blödsinn machen. Nicht so tragisch, aber wir brauchen ein paar Regeln im Dauernhof, sonst wird das Chaos. Eins lernst du, wenn du Regeln machst, mach nie eine Regel, die niemand befolgen kann. Das ist eine schlechte Regel. Weißt du, wenn ich zum Beispiel sage, um 3 Uhr früh stehen wir auf, im Schnee im Winter, 3 Stunden auf die Knie, bis der Schnee schmilzt da draußen und beten und dann gibt es kaltes Wasser und ein bisschen Brot und so machen wir weiter. Das wird nicht sehr gut gehen. Weil es ist eine Regel, die kein Mensch halten kann. Und jetzt ist die Frage, ist Gott ein schlechter Pädagoge? Denn Gott hat uns Regeln gegeben, die kein Mensch halten konnte. Gute Frage. Warum gibt er uns die 10 Gebote, die sowieso niemand halten kann? Das ist ja nur frustrierend. Um die Frage zu beantworten, will ich jetzt am Anfang euch 2 Bibelstellen durchschauen. Schlagt bitte auf 1. Johannes 3, Vers 4. 2 Bibelstellen und dann eine Erklärung. 1. Johannes 3, und und Vers 4. Da schreibt der Apostel, jeder, der sündigt, der bricht das Gesetz. Oder jeder, der die Sünde tut, der tut die Gesetzlosigkeit. Er bricht das Gesetz, ist dasselbe. Das heißt hier, dass die Latte, die es zu erreichen gibt, ist das Gesetz. Und jeder, der sündigt, der schafft das Gesetz nicht. Das heißt, er kann nicht das Gesetz schaffen, sondern er bricht es. Er kommt nicht an diese Latte des Gesetzes. Jeder, der sündigt, bricht das Gesetz. Und hier ist das Gesetz die Latte, die es gilt zu erreichen. Übrigens, das Wort sündigen, im Englischen kommt das Wort Sin aus dem Bogenschießen. Das hat jetzt nicht unbedingt eine theologische Bedeutung, aber das ist halt so. Wenn du ein Bogenschütze bist und da hast du die Tafel mit den Kreisen und das Ziel ist ja, die Mitte zu treffen. Das wäre das Ziel. Wenn du die Mitte verfehlst, dann sagt man im Englischen, you have sinned. Du hast gesündigt. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du 2 Zentimeter daneben geschossen hast, ob du die ganze Tafel verfehlt hast, ob du rückwärts geschossen hast oder dir selber in den Zehen hineinschießt. Es ist völlig egal, wenn du die Mitte nicht triffst, dann hast du gesündigt. Und sündigen bedeutet eigentlich, das Ziel nicht zu treffen. Ich bin nicht so wie Gott. Wenn jemand unter uns so ist wie Gott, dann ist er kein Sünder. Wenn du aber zugibst, na, so wie Gott bin ich nicht, dann qualifizierst du dich. Kann sein, dass du nur 10 Zentimeter daneben geschlagen hast oder 2 Meter oder 1 Kilometer. Es ist alles Sünde. Also, das Gesetz ist die Latte. Jetzt lesen wir noch Römer 3, 23, ein bekannter Vers, den kennen die meisten von uns. Römer 3, 23. Da sagt der Paulus, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was ist hier die Latte? Hier ist die Latte nicht das Gesetz, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du sündigst, dann erlangst du nicht die Herrlichkeit. Du kommst nicht bis zur Herrlichkeit. Das ist Sünde. Also einmal im Johannes sagt, das Gesetz zu brechen, das ist Sünde. Paulus sagt, die Herrlichkeit nicht zu erreichen, das ist Sünde. Das heißt, das Gesetz und die Herrlichkeit Gottes repräsentieren denselben Maßstab. Jetzt kommt die Frage, um Gesetz zu verstehen, was ist die Herrlichkeit? Wenn beide dasselbe sind, was ist es? Im Johannes Kapitel 1, Vers 14 lesen wir über Jesus, dass Gott wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Was haben Menschen gesehen, die Jesus gesehen haben? Die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes, kannst nachschlagen im Lexikon, bedeutet den Charakter Gottes. Das heißt, Jesus hatte keinen Heiligenschein, so gelb oder so, sondern jeder, der Jesus gesehen hat, hat gesehen, so ist Gott. Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Was? Paulus sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit. Was erlangen wir nicht? Den Charakter Gottes. Den schaffen wir nicht. Das heißt, sündigen bedeutet, den Charakter Gottes nicht zu erreichen, beziehungsweise das Gesetz zu brechen. Und jetzt bekommen wir einen Clou, was das Gesetz bedeutet. Die 10 Gebote bedeuten, so ist Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, lies die 10 Gebote. Denn der Charakter Gottes und das Gesetz Gottes ist ein und dasselbe. Ich möchte euch jetzt noch das ein bisschen erklären. Zuerst erkläre ich euch, wie die 10 Gebote nicht entstanden sind. Manchmal glaubt man das ein bisschen so. Aber so sind sie nicht entstanden. Gott und ein paar Engel schauen runter auf die Erde und dann sehen sie, wie ein Mensch den anderen umbringt. Dann sagt ein Engel zu Gott: Gott, aber das schaut nicht gut aus. Irgendwas müssen wir unternehmen. Und Gott sagt: Ja, okay, warte, was, wir machen ein Gebot, du sollst nicht töten. Okay, passt, dann werden sie es aufhören damit. Dann sagt der andere Engel: Aber wisst ihr was, das Töten ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist, der hat Ehebruch mit dessen Frau begangen, darum ist er so zornig, jetzt hat er ihn umgebracht. Dann sagt Gott: Ja, müssen wir halt noch ein Gebot machen, du sollst nicht Ehe brechen, vielleicht hilft das. Dann sagt ein anderer Engel: Ja, das ist auch nicht das Problem. Weil der hat vorher was gestohlen von ihm und darum hat er sich an die Frau rangemacht und das hat zum Ehebruch. Er hat gesagt: Ja, müssen wir halt noch ein Gebot machen, sollst nicht stehlen, vielleicht hilft das. So sind die Gebote nicht entstanden. Warum ist Morden falsch? Nicht nur, weil die Bibel sagt, du sollst nicht morden, sollst nicht töten. Wisst ihr, warum Morden falsch ist? Weil Gott Leben ist. Darum ist Morden falsch. Warum ist Lügen falsch? Weil es sich nicht gehört, für Christen zu lügen? Nein, Lügen ist deshalb falsch, weil Gott ist die Wahrheit. Warum ist Ungerechtigkeit falsch? Weil Gott immer gerecht ist. Warum ist es falsch, untreu zu sein? Weil Gott immer treu ist. Warum ist es falsch, wenn man einen anderen hasst? Weil Gott immer liebt. Und seht ihr, das ist wichtig zu verstehen, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen in den 10 Geboten, dann nicht deshalb, weil es nicht nett ist, den anderen zu bestehlen, sondern weil Gott kein Dieb ist. Weil Gott kein Dieb ist, darum steht in der Bibel, du sollst nicht stehlen. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Warum sagen die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen? Weil Gott immer treu ist. Und wir sollten deshalb nicht Ehe brechen, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Warum sagt, du sollst Vater und Mutter ehren in den 10 Geboten? Weil der Sohn Gottes immer das tut, was den Vater ehrt. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Warum sagen die 10 Gebote, du sollst den Feiertag heiligen? Weil Gott am 7. Tag geruht hat. Das heißt, die 10 Gebote sind nicht Regeln für Menschen, weil die kann ja niemand halten. Die 10 Gebote repräsentieren, so ist Gott. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, das Gesetz, die 10 Gebote, repräsentieren den Charakter Gottes. Und erinnert euch, was bedeutet sündigen? Das Gesetz zu brechen, beziehungsweise die Herrlichkeit Gottes nicht zu erlangen. Also Punkt Nummer eins, der Zweck oder die Bedeutung vom Gesetz ist, den Charakter Gottes zu offenbaren. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Auswirkung oder der Effekt vom Gesetz. Wenn der Zweck vom Gesetz ist, den Charakter Gottes zu offenbaren, dann ist die Auswirkung vom Gesetz, die Unfähigkeit und das Versagen des Menschen zu offenbaren. Im Alten Testament, wir kennen die Geschichte am Berg Sinai, war Moses mit ein paar hunderttausend oder 2 Millionen, wissen wir nicht genau, Israeliten unterwegs, 40 Tage dann später in der Wüste. Und am Berg Sinai ging Mose auf den Berg hinauf und er erhielt die 10 Gebote auf 2 steinernen Tafel. Gott selbst eingeschrieben, das ist etwas, was Gott selbst geschrieben hat übrigens, 10 Gebote. Und Mose nahm die 2 Tafeln, er hatte auch noch die Baupläne der Stiftshütte bei sich. Er nahm die 2 Tafeln, 10 Gebote. Das erste Gebot, sollst Gott lieben und ihn allein dienen und so weiter. Und er kommt runter am Fuße des Berges und was sieht er am Fuße des Berges? Die tanzen um ein goldenes Kalb rum. Mose war so zornig und enttäuscht, dass er die Tafeln runtergeworfen hat, musste sich ein paar neue holen dann. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Gott war nicht enttäuscht. Oder überrascht. Enttäuscht schon, aber nicht überrascht. Denn die 10 Gebote offenbaren den Charakter Gottes. Wisst ihr, was sie gleichzeitig offenbaren? Das erste Gebot, du sollst nur Gott anbeten und ihn allein. Was tun die Menschen? Beten ein goldenes Kalb an. Es offenbart die Unfähigkeit des Menschen, die Gebote Gottes jemals zu erfüllen. Das ist der Effekt vom Gesetz. Gott hat nicht etwas Neues über die Menschen gelernt, als sie um das goldene Kalb tanzten, das wusste er ja, sondern der Mensch hat etwas über sich selbst gelernt, ich bin total unfähig, so zu sein wie Gott, Gott zu dienen. Und schlag's mal auf Römer 7, das ist die Neutestament-Erklärung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Römer 7, Vers 7, da schreibt Paulus über das Gesetz, Alttestament-Gesetz. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das ist jetzt die Frage. Weil einerseits hat er gesagt, das Gesetz ist alt und so weiter. Dienst zur Verdammnis. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das 10. Gebot. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Klingt ein bisschen kompliziert. Ich erkläre es euch einfach. Und zwar, ich nehme immer das Beispiel, aber das kann ich schnell erklären. Als die Lisa geboren wurde, war das. Das ist unsere zweite, wir haben 3 Kinder. Der Lukas war schon geboren. Und ein Jahr später kam die Lisa. Und das Spital, das war da oben. Jetzt ist hier, das haben sie verlegt vor 3 Jahren. Aber jetzt ist, das war da oben. Ich bin da immer genau vorbeigefahren. Und die Hannelore, die war eben im Spital und hat die Lisa zur Welt gebracht da. Und ich war alleine mit Lukas zu Hause. Das war nicht sehr gut, weil ich nie Windel gewechselt habe und so, das hat immer sie gemacht. Und jetzt musste, das hat mir Stress bereitet. Und so war ich halt immer spät und so weiter. Und dann war aber die Lisa, ich war bei der Geburt dabei, ich habe es zu allen dreien geschafft, das mitzuerleben. Lisa ist gesund geboren, war total dankbar. Und ich bin dann nächsten Tag, Lukas dann neben mir gesessen, da in dem Babysitz, der da, und bin halt runtergefahren in den Dauernhof, weil ich hatte ein bisschen Stress, musste was tun und war spät dran. Und darunter bei der Straße, da ist eine 40er Beschränkung. Aber da war halt frei gerade und ich bin halt 100 gefahren oder was, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich bin auch relativ schnell gefahren, habe aber runtergeschaut ins Krankenhaus. Da war, wusste ich, die Hannelore, die Lisa, gesund geboren. Super Tag, habe mich total wohlgefühlt, weil total dankbar war. Schöner Tag, sonniger Tag, alles schön. Und dann bin ich weitergefahren und dann stand die Polizei vor mir. Das Gesetz war vor mir. Wisst ihr, solange das Gesetz nicht da war, habe ich mich total wohlgefühlt. Schöner Tag, alles klar. Jetzt war das Gesetz plötzlich vor meinen Augen und ich war ein Verbrecher. Er hat mich natürlich angehalten und hat gesagt, du bist schnell gefahren. Ich sage, ja, ich weiß. Er hat gesagt, du bist ziemlich schnell gefahren. Ich sage, ja, ich weiß. Aber er hat gesagt, ich habe gerade eine Tochter geboren und der war nett, hat er gesagt, und fahr weiter, alles Gute und so weiter. Aber das auch nicht, gell? Aber das ist genau, was der Paulus hier schreibt. Solange das Gesetz nicht da war, war ich am Leben. Dann kam das Gesetz und ich war verurteilt. Ich hätte nichts vom Begehren gewusst, hätte nicht die Bibel gesagt, du sollst nicht begehren. Seht ihr, was tut das Gesetz? Es zeigt uns, dass wir Sünder sind. Dass wir nicht das sind, was wir sein sollten. Darum, wenn Jesus dann sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch, das war keine gute Botschaft, weil du sollst nicht töten, da hat sich jeder noch wohlgefühlt. Oder die meisten zumindest. Aber du sollst nicht zornig sein, da habe ich gedacht, ja, wenn es so ist, dann schaut es um mich auch schlecht aus. Jetzt bin ich auch ein Sünder. Und das ist die Auswirkung vom Gesetz. Und wisst ihr, das muss Jesus heute mit jedem von uns tun. wenn irgendjemand von uns glaubt, er so schlecht bin ich auch wieder nicht, dann liest ihr die Bergpredigt durch. Und dann erkennst du, du bist ganz schön schlecht. Aber das tut Jesus nicht, um uns niederzumachen, sondern damit wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Und dann sagt Jesus, gratuliere, jetzt hat es kapiert. Selig sind die geistlich Armen und selig sind die, die darüber trauern, denn sie werden getröstet werden. Hier sind wir wieder. Darum steht übrigens im Galater 3,24 ist ein wichtiger Vers über das Gesetz. Da schreibt der Paulus, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin gegeben worden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Wisst ihr, was das Gesetz tut? Es treibt uns zu Jesus. Zuchtmeister heißt Pädagoge, das ist das griechische Wort Pädagogus. Das heißt, es ist unser Kindermädchen, unser Knabenführer, wird es früher genannt. Er führt uns zu Jesus, das Gesetz. Es zeigt uns, wir brauchen ihn. Das ist die Auswirkung vom Gesetz. Und damit kommen wir zum dritten. Wie wird das Gesetz Gottes nun erfüllt? Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was bedeutet das? Ich lese jetzt mit euch drei Bibelstellen und dann erkläre ich es euch. Schlagt bitte auf Kolosser 1, 25. Kolosser 1, 1, es genügt 26 und 27, wenn wir die lesen. Kolosser 1, 26, da schreibt Paulus über ein Geheimnis. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten, von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, den Gläubigen, geoffenbart worden ist. Ihnen, das bist du und ich, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, und hier kommt das Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was haben wir verloren? Römer 3, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Was ist die Hoffnung auf diese Herrlichkeit? Christus in uns, sein Leben in uns. Jetzt gehen wir zum alten Bund und schauen, was der alte Bund versprochen hat. Schlagt's auf Jeremia 31, Vers 33. Jeremia 31 und Vers 33. Hier schreibt Jeremia, der Prophet, unter Anleitung des Heiligen Geistes ein prophetisches Wort über die Zukunft. Damals war es Zukunft. Er schreibt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Und was ist, was beinhaltet dieser Bund? Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Wo war das Gesetz im Alten Testament? Auf zwei Steintafeln. Die Steintafel war später in der Bundeslade, im Tempel, zumindest in der Stiftshütte. Und hier sagt er, es kommt der Tag, da wird das Gesetz nicht mehr auf zwei Steintafeln stehen, sondern auf euren Herzen wird es stehen. Und jetzt lesen wir noch einen dritten Vers, Hesekiel 36. Hesekiel 36 und Vers 27. Hesekiel 36, Vers 27. Und hier schreibt Hesekiel, und ich werde, Zukunft, meinen Geist in euer Inneres geben Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hier sagt er, ich werde meinen Geist, der wird nicht über euch sein, mit euch, vor euch, unter euch. Ich werde meinen Geist in euer Inneres hineingeben und dann werde ich, mein Geist, machen, dass ihr meine Gesetze erfüllt. Wenn man diese Verse nun zusammenlegt, es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist der Geist Gottes, der nicht mehr auf steinernen Tafeln geschrieben steht, sondern in unsere Herzen geschrieben wird. Und Gott wird uns selbst seinen Geist in unser Inneres legen und er wird machen, dass ich in seinen Geboten lebe. Wenn man das zusammengibt, dann glaube ich, sagt der neue Bund Folgendes. Das, was im Alten Testament ein Gebot und ein Befehl war, du sollst nicht stehlen, ist im Neuen Testament ein Versprechen geworden, du musst nicht mehr stehlen. Und das ist die Erfüllung des Gesetzes. Gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ist egal. Ein Mann, der war im Gefängnis, er hat gestohlen, nicht wenig, und wurde dabei erwischt, bekam dann ein paar Jahre für seine Übertretung und im Gefängnis ist er gläubig geworden an Jesus. Als er freigelassen wurde am Tag seiner Entlassung, hat er gesagt, das Erste, was ich tue, ich gehe in eine Kirche. Und dann ging er in eine Kirche hinein, setzte sich hin und wie es oft in so Kirchen ist, speziell in den Älteren, stand da eine Tafel mit den 10 Gesetzen. Und er las, du sollst nicht stehlen. Und er hat sich gesagt, das Letzte, was ich jetzt brauche, ist wieder ein Wort, das mich verdammt. Ich weiß, ich bin ein Dieb. Er ist dann aber trotzdem sitzen geblieben. Und es hat sich etwas getan in der Art, wie er es gelesen hat. Mit der Zeit stand nicht mehr da, du sollst nicht stehlen. Es stand da, du sollst nicht mehr stehlen. Du musst nicht mehr stehlen. Weil Christus wohnt in dir. Der Geist Gottes ist in dein Inneres geschrieben. Und er in dir ermöglicht dir, in seinen Geboten zu leben. Und das ist, was Paulus meint. Schlagt's auf, Römer 6, Vers 14. Römer 6, Vers 14. Ein Vers, der, glaube ich, oft missbraucht wird. Oder manchmal. Wo Paulus sagt, Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, die Sünde muss dich nicht mehr beherrschen. Du bist nicht mehr unter der Sklaverei des Gesetzes, du bist frei. Du bist unter Gnade, weil Christus wohnt in dir. Das heißt nicht, wenn hier steht, du bist nicht unter Gesetz, das heißt nicht, jetzt kann ich nach Belieben sündigen. Nein. Es heißt, ich muss nicht mehr sündigen, weil Christus in mir lebt und er das Gesetz erfüllt hat. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und er erfüllt es in und durch uns. Und darum, wenn jemand unter uns ein Problem mit Stehlen hat, angenommen, du hast ein Problem mit Stehlen. Es gibt Kleptomanen auch, ist auch eine Krankheit. Aber es gibt auch eine Charakterschwäche. Wenn du da Probleme hast, ich habe ein Versprechen für dich. Du musst nicht mehr stehlen. Weder Telefonanrufe vom Chef, noch sonst wo. Du musst es nicht mehr tun, du bist frei. Du musst nicht mehr sündigen. Denn Jesus hat das Gesetz erfüllt und er lebt in uns. Wenn du ein Problem hast mit Lügen, immer wieder fällt dir auf, zumindest später, dass du wieder nur die Halbwahrheit gesagt hast. Wenn du damit kämpfst, ich habe eine gute Botschaft für dich. Du musst nicht mehr lügen. Du bist frei. Das ist ein Versprechen. Denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Sein Leben in uns befähigt uns, in seinen Geboten zu leben, das wir nie könnten. Das ist das Leben Christi in uns, er hat das Gesetz erfüllt. Wenn du Probleme hast mit Ehebruch, kommt immer wieder vor, sitzen zwar die Ehepaare hier in diesem Raum, aber er schläft mit einer anderen auch noch. Wenn das so ist, habe ich gute Botschaft für dich. Du musst nicht mehr Ehe brechen. Du bist ein freier Mann. Denn Christus in dir ist immer treu. Und er befähigt dich, das Leben zu leben, das du nicht leben kannst. Und das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Aber ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und ich erfülle es in und mit euch. Ein Schlusswort noch hier. Man darf jetzt nicht zum Schluss kommen, ja, wenn ich Christ bin, Christus lebt in mir, dann werde ich nie mehr untreu sein, ich werde nie mehr lügen, ich werde nie mehr das und das und das, böse Gedanken haben. Nein, es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und darum als abschließenden Vers, schlagt es bitte auf 2. Korinther 3. 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Da schreibt der Apostel Paulus, 2. Korinther 3, 17 und 18, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Darum habe ich gesagt, du bist frei. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und das müsst ihr euch jetzt unterstreichen, und wir werden verwandelt. In dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. So wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Wir werden verwandelt, das muss man einrahmen, weil manchmal missverstehen wir glauben, wir sind verwandelt worden am Tag der Wiedergeburt. Nein, wir werden verwandelt, das ist ein Prozess, das ist ein Geschehen und das dauert, bis ich von dieser Welt abscheide. Stehe ich in diesem Prozess der Erneuerung. Wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und das nennt die Bibel Heiligung oder Reifen im Glauben oder Lernen in der Wahrheit zu leben. Gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. Und das Schöne ist, wenn wir hier in diesem Leben von einer Herrlichkeit zur anderen leben, wenn wir von diesem Leben abscheiden, dann werden wir verherrlicht, aber nicht in diesem Leben. In diesem Leben gehen wir von einer Herrlichkeit zur anderen, so wie es vom Geist dem Herrn geschieht, bis wir in seiner Gegenwart verherrlicht sind. Und das ist unsere Hoffnung, dass, wenn wir Christus sehen, wir so sind, wie er ist, sagt das Neue Testament, 1. Johannesbrief. Aber in diesem Leben bleibt es Stückwerk. Ja, es gibt Reife. Ja, es gibt auch Befreiung. Und das ist etwas Wunderschönes. Aber nicht zum Schluss kommen, jetzt wohnt Christus in mir und jetzt bin ich perfekt. Das ist völlig eigentlich nicht im Neuen Testament gemäß. Aber dass es Befreiung gibt, das ist eine wunderbare Wahrheit. Und in dieser Wahrheit dürfen wir lernen zu leben. Das Evangelium. Also, was heißt dieser? Matthäus 5. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich erfülle es, und man könnte dazu schreiben, in euch. Denn Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir wieder danken jetzt für diese Passage aus Matthäus 5, wo du uns erklärst, dass das Gesetz nicht aufgelöst ist, denn es entspricht deinem Charakter. Du stiehlst nicht, Herr, und darum sollen wir nicht stehlen. Du bist treu, und darum sollen wir treu sein. Du bist gerecht, darum sollten wir gerecht sein. Und Herr, danke, dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind und dass Christus in uns lebt, um dieses Ebenbild Stück weit wiederherzustellen, auch in diesem Leben. Danke, dass wir unterwegs sein dürfen mit dir auf diesem Weg der Heiligung, der Reife, des Erwachsenwerdens am Weg mit dir. Und danke für das, was wir lernen dürfen. Und ich bete, Herr, dass es wirklich unser Herz ergreift, nicht nur unser Denken, und dass du uns verändern magst in das Ebenbild Jesu, auch hier und heute. Und darum bete ich in Jesu Namen. Amen.